Versicherungen. Ich geb's zu, das macht wirklich keinen Spaß. Sie gelten als kompliziert, teuer, in vielen Fällen nicht sinnvoll und naja, auch irgendwie ein bisschen unsexy. Das liegt an dem komplizierten Versicherungsdeutsch, schlechten Erfahrungen und dem jetzt auch nicht immer guten Ruf der Branche. Und wenn wir ehrlich sind, so wirklich gerne beschäftigen wir uns im Alltag damit eigentlich auch nicht.
Versicherung ist sowas, da kümmert man sich nicht so gerne drum. Ja, das ist auch ganz unsexy und da hast du nicht unmittelbar was in der Hand. Wenn du ein paar neue Schuhe kaufst, dann weißt du, wofür du das Geld ausgegeben hast. Im Idealfall höre ich ja nie von meinem Versicherer und nehme mir auch nie in Anspruch, weil das Risiko sich nicht verwirklicht.
Tatsächlich ist es so, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, was ja viele auch nicht so gerne tun, ne, was hat oft was mit Tod, mit Krankheit und allem so zu tun und viele schieben das Thema auch ganz gerne auf. Aber die Zahlen wiederum sagen auch, dass pro Kopf, und da zählt jeder, also jedes Kleinkind auch dazu, gibt der Bürger, die Bürgerin ungefähr 2670 Euro im Jahr für Versicherungen aus. Das finde ich ist schon eine ganze Menge, aber es sind oftmals nicht die richtigen und nicht die wichtigsten dabei. Und das ist die Krux und da sollte man auf jeden Fall ran, denn das kann im schlimmsten Fall der Fälle existenziell werden.
Das waren Bianca Boss, Vorständin beim Bund der Versicherten, und Oliver Brandt, Direktor des Instituts für Versicherungswissenschaft der Uni Mannheim. Zwei unserer vielen Gesprächspartner in dieser Staffel. Versicherungen sind ein Thema, das uns alle betrifft, ob wir es wollen oder nicht. Schließlich hat jeder von uns irgendeine Versicherung abgeschlossen oder ist mindestens pflichtversichert. Insgesamt gibt es in Deutschland fast eine 500 Milliarden Versicherungsverträge.
Ja, und wir wollen euch das Thema verständlich näher bringen, ohne komplizierte Fachsprache. Und wir wollen Klarheit schaffen. Denn mal ehrlich, in einer Welt, in der es sogar eine Versicherung gegen die Entführung von Aliens gibt...
Und glaubt uns, die gibt's wirklich.
Ja, die gibt's wirklich. Naja, und da fragt man sich doch, was zur Hölle brauche ich jetzt wirklich? Und worauf kann ich eigentlich ganz gut verzichten? In 9 Folgen tauchen wir deshalb in die Welt der Versicherungen ein und beleuchten die wichtigsten Aspekte rund um euren Schutz. Wir erklären, warum die Haftpflichtversicherung ein absolutes Muss ist und worauf ihr bei der E-Scooter- oder der Kfz-Haftpflicht achten solltet. Außerdem erfahrt ihr, wie ihr eure Berufsfähigkeit absichert, welche Versicherungen eure Familie optimal schützen und welche Policen für Hauseigentümer unverzichtbar sind. Wir klären auch, ob sich eine Fahrradversicherung lohnt, wie ihr euch auf Reisen bestmöglich absichert und ob eine Rechtsschutzversicherung wirklich notwendig ist.
Und in einer Bonusfolge am Ende widmen wir uns noch dem nicht so wirklich guten Ruf der Branche. Warum denken so viele, dass Versicherungen nur Abzocke sind? Wie verdienen Versicherer eigentlich ihr Geld? Wo kann ich mich gut über Versicherungen informieren und vertrauenswürdig beraten lassen? Und wie sicher sind Versicherungen generell?
Starten wollen wir in dieser Staffel damit, was in Deutschland Pflicht ist. Die gesetzlichen Sozialversicherungen. Ob Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflege oder die oft vergessene Unfallversicherung. Wir klären, warum es diese Pflichtversicherungen gibt, schauen da auch auf ihre Ursprünge, wollen wissen, wie sie funktionieren und ob sie eigentlich ausreichen. Und weil das Thema so groß ist, haben wir es auch gleich in 2 Folgen aufgeteilt. Thematisch gehören sie zusammen, aber wir wollten euch in der ersten Folge auch nicht zu viel zumuten.
Deswegen haben wir das Thema Krankenversicherung und den Vergleich zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenkasse in die 2. Folge gepackt.
Das alles in Gold und Asche. Projektversicherung. Schritt für Schritt das Wichtigste für eure Absicherung. Wir sind Antonia Mannweiler und Till Büker aus der ARD Finanzredaktion. Und wir haben über alle Aspekte von Versicherungen mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt. In der letzten Staffel zum Thema ETFs, da mussten wir ja viele Begriffe erstmal erklären und auch, was ETFs überhaupt sind und wie sie funktionieren. Und falls ihr da noch nicht reingehört habt, könnt ihr das gerne noch nachholen. Was eine Versicherung ist, das müssen wir wahrscheinlich nicht ganz so detailliert ausführen. Deswegen wollen wir an der Stelle nur ganz kurz zusammenfassen, wie Versicherungen eigentlich definiert werden.
Grundsätzlich sichern euch Versicherungen gegen Risiken ab. Und das können wirklich alle möglichen Risiken sein, wie zum Beispiel eben die Entführung durch Aliens oder mal ein bisschen ernster, das Risiko eines Autounfalls, das Risiko nicht mehr berufsfähig zu sein oder das finanzielle Risiko, das mit dem Tod eures Partners oder eurem eigenen einhergehen kann.
Eine Versicherung ist letztlich eine Risikogemeinschaft, in der viele Versicherte regelmäßig Beiträge einzahlen, auch Prämien genannt. Und die fließen dann in einen Gemeinschaftstopf. Das ist das Versicherungsvermögen. Tritt dann für den Einzelnen der Versicherungsfall ein, wird daraus die vereinbarte Leistung aus dem Gemeinschaftstopf genommen und ausgezahlt. Und das funktioniert natürlich nur, solange mehr Geld in den Topf rein als rausfließt.
Ein Risiko, was im Einzelnen ungewiss ist, wird über ein Kollektiv, also nochmal von vielen Menschen, wird ein Risiko plötzlich berechenbar, kalkulierbar und man kann ein Preisschild dranhängen. Und das machen Versicherungen und zwar in allen möglichen Lebensbereichen.
So erklärt es Bastian Kunkel von Versicherungen mit Kopf. Er ist Versicherungsmakler, Buchautor und produziert regelmäßig Erklärvideos zu dem Thema. Heute wollen wir ja vor allem über die Sozialversicherungen in Deutschland sprechen. Dazu gehören die Kranken-, Renten-, Pflege- und die Arbeitslosenversicherung. Die Unfallversicherung gehört auch dazu, aber klammert die erstmal kurz aus. Sozialversicherungen in Deutschland haben vor allem eines im Fokus.
Sie hat zum Ziel, ihre Versicherten und Mitglieder gegen grundlegende Lebensrisiken abzusichern. Also das Einkommen im Ruhestand zu sichern oder bei vorübergehender Arbeitslosigkeit, die Kosten der medizinischen Versorgung im Erkrankungsfall oder bei Pflegebedarf.
Sagt Jochen Pimperz, Leiter des Clusters Staat, Steuern und soziale Sicherung am Deutschen Institut der Wirtschaft. Und die Sozialversicherungen in Deutschland basieren auf dem Prinzip der Solidarität. Also, dass die Gemeinschaft für den Einzelnen bürgt und sich die Last auf alle Schultern verteilt.
Sozialversicherungen funktionieren nach dem Umlageverfahren. Das bedeutet, dass die heute eingezahlten Beiträge direkt genutzt werden, um aktuelle Leistungen zu finanzieren, ohne dass ein großer Kapitalstock angespart wird.
Ein wichtiges Prinzip bei Versicherungen ist ja normalerweise, je höher das Risiko, dass der Versicherungsfall eintritt, desto höher sind auch die Beiträge. So läuft es zum Beispiel bei der Berufsunfähigkeitsversicherung oder der Todesfallversicherung. Bei der Krankenversicherung würde das aber zum Beispiel heißen, dass ältere Menschen oder Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen theoretisch auch höhere Beiträge zahlen müssten. Die Sozialversicherungen in Deutschland funktionieren aber anders. Sie orientieren sich nicht am individuellen Risiko, sondern an der finanziellen Leistungsfähigkeit. Je höher mein Einkommen ist, desto höher ist auch mein Beitrag. Zumindest bis zu einer gewissen Grenze.
Das gilt in gewisser Weise auch für die Leistungen. Die Auszahlungen basieren auf dem Bedarfsprinzip. Jeder Versicherte erhält also unabhängig von den Beiträgen, die in all den Jahren gezahlt wurden, die gleiche Versorgung. Wer krank oder verletzt ist, bekommt eine Behandlung, egal ob er monatlich 200 oder 400 Euro in die gesetzliche Krankenkasse eingezahlt hat.
Das System sorgt für soziale Gerechtigkeit und hilft allen Menschen auf gleiche Art, ob arm, reich, jung oder alt.
Lass uns doch mal kurz über die Beiträge sprechen, die an die Sozialversicherung gezahlt werden. Ich meine, wir setzen uns ja eigentlich nie damit auseinander, weil in der Regel haben wir sowieso keine Wahl und die Beiträge werden automatisch vom Gehalt abgezogen.
Die Beiträge für die Sozialversicherungen in Deutschland, die werden jeweils 50-50 zwischen euch und eurem Arbeitgeber aufgeteilt. Falls ihr eure Gehaltsabrechnung in der Nähe habt, könnt ihr einfach mal selbst kurz reingucken, wie sich das bei euch aufteilt. Und falls ihr sie gerade nicht parat habt, hier ganz kurz, was wir jeden Monat an Sozialabgaben zahlen. Für die gesetzliche Rentenversicherung beträgt der Betrag insgesamt 18,6%. Davon tragt ihr als Arbeitnehmer die Hälfte, also 9,3%. Die andere Hälfte übernimmt euer Arbeitgeber.
Für die gesetzliche Krankenversicherung gilt ein Beitragssatz von 14,6% plus der durchschnittliche Zusatzbeitrag von 2,5%, den die Krankenkasse selbst festlegt. Insgesamt werden für die Krankenversicherung also knapp 17% des Gehalts fällig. Auch hier werden die Kosten geteilt, euer Anteil liegt also bei rund 8,5%.
Das geht so weiter für die Arbeitslosenversicherung und auch für die Pflegeversicherung. Das summiert sich also ganz schön und am Ende zahlt ihr insgesamt 40% eures Gehalts an die Sozialkassen.
Wenn ihr also 2000 Euro brutto verdient, gehen ungefähr 400 Euro eures Gehalts allein in die Sozialversicherung.
Nur zum Vergleich, die Lohnsteuer, die macht in dem Fall nur etwas mehr als 100 Euro aus. Der größere Teil eures Einkommens, den ihr abgeben müsst, der fließt an die Sozialkassen.
Auf der anderen Seite wollen wir aber nochmal betonen, dass wir natürlich froh sein können, dass es diese Sozialversicherungssysteme gibt. Sie bieten jedem von euch eine Grundversorgung und helfen vor allem Bedürftigen, ihre Existenz zu sichern.
Und Deutschland kann sich da sogar als Heimat oder Pionier der gesetzlichen Sozialversicherungen bezeichnen, um hier mal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Hier gab es nämlich die erste verpflichtende Krankenversicherung der Welt. Und als Vater der Sozialversicherungen gilt der erste Reichskanzler und einer der berühmtesten deutschen Politiker überhaupt, Otto von Bismarck.
Wie das mit einigen Reformen und Gesetzen so manchmal ist, wurden diese Sozialversicherungen aber nicht etwa aus Nächstenliebe eingeführt. Das Ganze war eher politisches Kalkül. Hier machen wir mal kurz einen Ausflug in die deutsche Geschichte.
Man muss sich Deutschland mal zur Zeit Bismarcks vorstellen. Also kurz nach der industriellen Revolution, Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Es gab viele Arbeiter in den Städten, 65-Stunden-Wochen. Es wurde unter wirklich schlechten Bedingungen gearbeitet. Ja, und so etwas wie Arbeitsschutz oder Arbeiterrechte, die gab es damals einfach nicht. Und vor diesem Hintergrund wurde die SPD gegründet, die sich für die Rechte der Arbeiter stark gemacht hat. Zum Beispiel für den Schutz vor Arbeiterkrankheiten durch passende Kleidung, Belüftungen und Schutzvorrichtungen an Maschinen.
Die SPD hat in der Zeit starken Zulauf und Zuspruch bekommen. Und Bismarck hatte natürlich ein Interesse daran, den Aufstieg der Partei zu stoppen und seine eigene Position zu sichern. Ein Teil seiner Strategie war es also, der SPD das Wasser abzugraben und sich, mal ganz salopp gesagt, einfach selbst für Arbeiterrechte einzusetzen. Mit der Hilfe der Sozialgesetze. 1883 wurde die Krankenversicherung für alle Arbeiter Pflicht. Ein Jahr später die Unfallversicherung und noch einmal ein paar Jahre später, 1889, die Rentenversicherung.
Zu den wichtigsten Sozialversicherungen in Deutschland zählt natürlich die Rentenversicherung, über die wir heute aber gar nicht lange sprechen wollen. Die Rentenversicherung funktioniert wie die gesetzliche Krankenversicherung als Umlageverfahren und ist gleichzeitig auch ein Generationenvertrag. Die jetzigen Beitragszahler kommen also für die heutigen Rentner auf.
Sie unterscheidet sich aber insofern von der gesetzlichen Krankenversicherung, als dass nicht jeder am Ende die gleiche Leistung erhält, also die gleiche Rente. Wie hoch sie ist, hängt davon ab, wie lange ihr gearbeitet habt und wie hoch das Einkommen war. Habt ihr also mehr eingezahlt, bekommt ihr am Ende auch mehr raus.
2023 lag die durchschnittliche Bruttorente in Deutschland nach mindestens 35 Versicherungsjahren bei rund 1.600 Euro. Bei Männern war sie etwas höher, im Schnitt bei 1.800 Euro und bei Frauen im Schnitt etwas niedriger, bei 1.400 Euro.
Wie ihr privat fürs Alter vorsorgen könnt, das haben wir ja teilweise schon in den ersten beiden Staffeln besprochen. Dem Thema Rente generell würden wir uns gerne nochmal in einer ganzen Staffel widmen, weil das hier den Rahmen sprengt. Vor allem, weil das ja auch eine gesellschaftspolitische Debatte ist. Stichwort demografischer Wandel oder die Frage, wie sich die Renten in Zukunft eigentlich noch finanzieren lassen. Was man eigentlich nur noch mal betonen kann, wer seinen Lebensstandard im Alter halten will, der muss privat vorsorgen.
Zu den Sozialversicherungen zählt auch die Arbeitslosenversicherung, die das Arbeitslosengeld auszahlt. Das ist so die bekannteste Leistung.
Um das Arbeitslosengeld zu erhalten, müsst ihr ein paar Voraussetzungen erfüllen. Ihr müsst in den 30 Monaten, also 2,5 Jahre vor der Arbeitslosigkeit, mindestens ein Jahr lang Sozialversicherungsbeiträge gezahlt haben. Wenn ihr jetzt als Berufsanfänger erst 2 Monate gearbeitet habt, habt ihr also keinen Anspruch auf das Arbeitslosengeld. Da gibt es auch Ausnahmen, aber das ist mal so die grundsätzliche Regelung.
Das Arbeitslosengeld wird bei unter 50-Jährigen maximal ein Jahr lang ausgezahlt. Wer über 50 ist, bekommt es bis zu 2 Jahre lang. Wichtig ist, ihr bekommt nur einen Teil eures bisherigen Gehalts. Das sind knapp 60% eures Nettogehalts. Mit Kindern ein bisschen mehr als das. Wie hoch es im Detail ist, das könnt ihr mit dem Arbeitslosengeldrechner der Bundesagentur für Arbeit berechnen. Sollte das mal für euch relevant werden.
Wenn die 12 Monate abgelaufen sind und ihr noch keinen neuen Job gefunden habt, könnt ihr Bürgergeld beantragen, um euer Existenzminimum zu sichern. Der Regelsatz für Alleinstehende liegt aktuell bei 563 Euro.
Das ist also nicht viel Geld. Da würde es schon Sinn machen, privat die Lücke zu schließen, zum Beispiel mit einer privaten Arbeitslosenversicherung. Die wird aber kaum angeboten und ist deswegen auch gar nicht wirklich relevant, sagt Susanne Meunier von Finanztest.
Wir haben vor 100 Jahren mal über diese Angebote geschrieben von der privaten Arbeitslosenversicherung. Vielleicht waren da noch 3 Anbieter, jetzt vielleicht nur noch einer. Also das scheint sich nicht zu lohnen. Die Leistungen waren auch oft total begrenzt und viele Voraussetzungen. Also die Zielgruppe derjenigen, die sich da absichern würden über eine private Arbeitslosenversicherung, ist wahrscheinlich eine, die auch nicht arbeitslos wird. Und die anderen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, das sind Leute, die eine schlechte Qualifikation haben und die haben aber wahrscheinlich gar nicht das Geld, um sowas abzusichern und denken gar nicht daran. Deswegen gibt es wahrscheinlich den Markt dafür nicht, weil höher Qualifizierte haben eben meistens schnell einen neuen Job.
Wir kommen jetzt zu einem Thema, das auch politisch immer brisanter wird, wegen der alternden Bevölkerung in Deutschland und auch der steigenden Pflegefälle. Die gesetzliche Pflegeversicherung. Wenn ihr Mitglied in der gesetzlichen Krankenkasse seid, dann seid ihr auch automatisch Teil der gesetzlichen Pflegeversicherung. Wer privat krankenversichert ist, der muss grundsätzlich auch eine private Pflegeversicherung abschließen.
Dann lass uns doch mal kurz die Aufgabe der gesetzlichen Pflegeversicherung klären.
Ja, die soll euch im Pflegefall finanziell unterstützen. Wie viel ihr bekommt, hängt von eurem Pflegegrad ab. Also wie pflegebedürftig ihr seid und ob ihr zu Hause oder im Heim gepflegt werdet. Das fängt dann bei Pflegegrad 1 an. Der steht für eine geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit. Das Ganze geht hoch bis zum Pflegegrad 5. Das steht dann für die schwerste Beeinträchtigung mit besonders hohen Anforderungen an die Versorgung. Daneben gibt es aber auch noch Zuschüsse für Sachleistungen, Tagespflege oder Verhinderungspflege.
Übrigens werden die Begriffe Pflegestufe und Pflegegrad oft als Synonym verwendet. Offiziell gibt es seit einer Reform von 2017 aber nur noch die Pflegegrade, bei denen auch psychische und kognitive Einschränkungen eine Rolle spielen.
Bei der Einstufung des Pflegegrades, der vom medizinischen Dienst der Krankenkassen vorgenommen wird, geht es dann um verschiedene Dinge. Zum Beispiel, wie beweglich ich noch bin. Kann ich noch ohne Problem reden oder kann ich mich selbst anziehen?
Je höher der Pflegegrad, desto höher ist auch die Leistung, die ihr bekommt. Bei Pflegegrad 1 gibt es noch kein Pflegegeld. Bei Pflegegrad 2 fängt es dann an mit 347 Euro. Und das Ganze geht hoch bis Pflegegrad 5, dafür kriegt ihr fast 1000 Euro im Monat. Dieses Geld gibt es für die häusliche Pflege.
Die Beiträge sind übrigens höher, wenn die Person vollstationär in einem Heim gepflegt wird. Dann steigen sie zum Beispiel bei Pflegegrad 3 von fast 600 Euro auf 1320 Euro.
Der Pflegebedürftige selbst oder die Angehörigen können entscheiden, ob die Familienmitglieder die Pflege selbst übernehmen oder die Pflege zu Hause von professionellen Kräften geleistet wird. Dann gibt es auch mehr Geld.
Aber gerade wenn man ins Heim wechselt und dort dann vollstationär behandelt wird, kommen sehr hohe Kosten auf einen zu, die die gesetzliche Pflegeversicherung nicht komplett abdecken kann.
Ihr bekommt dann zwar tendenziell mehr Geld, zum Beispiel bei Pflegegrad 3, 1319 Euro, aber selbst das langt bei weitem nicht für die Kosten der vollstationären Pflege aus. Wenn ihr jetzt in einem Heim seid, zahlt ihr in der Regel zusätzlich zu den Leistungen aus der Pflegeversicherung einen eigenen Beitrag von knapp 3000 Euro im Monat.
Das ist schon ein ordentlicher Betrag. Zum Hintergrund ist es da aber auch wichtig zu verstehen, dass die Pflegeversicherung auch gar nicht dafür vorgesehen war, alle Kosten zu decken, als sie damals eingeführt wurde. Sie wurde eben nicht als Vollkostenversicherung, sondern bewusst nur als Teilabsicherung eingeführt. Und das heißt, dass eben ein Eigenanteil auch vorausgesetzt wird. Die Pflegeversicherung selbst, die leistet einen Teil und den Rest tragen dann die Pflegebedürftigen selbst oder ihre Angehörigen oder, wenn die Kosten nicht tragen können, die Sozialhilfe.
Der Eigenanteil unterscheidet sich je nach Pflegeheim oder Bundesland, ist aber dort dann für alle Pflegebedürftigen gleich, also auch unabhängig vom Pflegegrad. In den vergangenen Jahren ist er immer weiter gestiegen. Im Vergleich zu 2024 ist die monatliche Eigenbeteiligung in diesem Jahr um rund 300 Euro gestiegen. Also das ist schon massiv. Und so geht das weiter, denn das Demografieproblem wird auf die Schnelle erstmal nicht gelöst werden.
Immerhin, je länger ihr im Pflegeheim seid, desto weniger müsst ihr auch selbst zuzahlen, weil es einen Zuschuss gibt, der sich mit der Aufenthaltsdauer erhöht. Bei bis zu 12 Monaten liegt der Zuschuss bei 15%, ab einem Jahr steigt er auf 30, ab zwei Jahren auf 50 und ab dem dritten Jahr auf 75%. Also nach drei Jahren würde eure Eigenbeteiligung von knapp 3000 Euro zum Beispiel auf rund 2000 Euro fallen.
Und das hatten wir vorhin ja schon mal. Die durchschnittliche Rente liegt aktuell bei 1600 Euro, nach Abzügen bei 1400 Euro. Das klappt vorne und hinten nicht, wenn man dann 3000 Euro Eigenanteil im Pflegeheim hat.
Und erst nachdem ihr keine Vermögenswerte mehr habt, springt überhaupt der Sozialstaat für euch ein. Wenn ihr jetzt eine Immobilie habt, muss die vielleicht erstmal verkauft werden. Und wenn ihr viel Geld auf dem Konto rumliegen habt, muss das vielleicht auch bis zu einer gewissen Grenze erstmal aufgebraucht werden. Auch direkte Verwandte wie Ehepartner oder Kinder können übrigens an den Pflegekosten beteiligt werden, wenn sie zum Beispiel mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen. Das wird im Zweifel also auch geprüft.
Für all das gibt es eine Reihe von Ausnahmen. Die jetzt alle zu besprechen, wäre deutlich zu detailliert. Wir haben euch aber einen Link der Verbraucherzentrale in die Shownotes gepackt, falls ihr euch dazu mehr informieren wollt.
Um sich gegen diese Pflegelücke im Alter eben abzusichern, gibt es unter anderem die Pflegezusatzversicherungen. Auch um die eigenen Vermögenswerte zu schützen, sagt Nicolas Ziebert, Leiter des Forschungsbereichs Arbeitsmärkte und Sozialversicherungen am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung.
Aus diesem Gesamtaspekt macht eine Pflegezusatzversicherung sehr viel Sinn. Da gibt es auch in der Politik Debatten, die werden wir sicher auch haben in den nächsten Monaten oder Jahren. Mindestens, ob wir da nicht über eine Pflichtversicherung sogar reden, dass die Politik quasi jeden zwingt, eine private Pflegezusatzversicherung abzuschließen. Im Moment ist es freiwillig.
Es gibt nicht nur eine Möglichkeit, sondern gleich drei verschiedene Modelle für eine private Pflegezusatzversicherung. Eine Pflegetagegeldversicherung mit einem Betrag zur freien Verfügung, eine Pflegekostenversicherung für tatsächlich anfallende Kosten und die Pflegerentenversicherung eben mit einer monatlichen Rente.
Fangen wir beim Pflegetagegeld an. Mit der Versicherung wird vorher ein fester täglicher Betrag festgelegt oder versichert, der dann im Pflegefall monatlich ausgezahlt wird. Wie das Geld eingesetzt wird, ist dann euch überlassen. Wenn ihr im Pflegeheim seid, kann es dafür genutzt werden, wenn ihr zu Hause gepflegt werdet, für die Pflegematerialien oder zum Beispiel andere Anschaffungen.
Dieses Modell wird auch von den meisten Experten empfohlen. Wie hoch euer Pflegetagegeld am Ende ist, hängt wieder von eurem Pflegegrad ab. Je höher der Pflegegrad, desto höher ist euer Anteil an dem vorher vereinbarten Tageshöchstsatz.
Und hier gibt es einen ganz klaren Vorteil, dass ihr das Geld so verwenden könnt, wie ihr es wollt. Und im Gegensatz zur Pflegekostenversicherung ist die Höhe auch nicht von der tatsächlich geleisteten Pflege abhängig.
Im Grunde ist das Pflegetagegeld die Möglichkeit, die man eigentlich eher wählen sollte. Man weiß ja nie, wie sich die Pflege darstellt, wie man Gelder benötigt. Und da ist man schon allein aufgrund der uneingeschränkten Verfügbarkeit des Tagegeldes völlig unabhängig davon, was andere Leute vielleicht dazu sagen, sondern das kann man dann frei entscheiden.
Sagt Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW. Bei der Pflegekostenversicherung erhaltet ihr nur dann Geld, wenn Leistungen auch wirklich erbracht wurden. Sie ist also nicht so flexibel und ihr müsst alle Kosten nachweisen, was eben auch einen bürokratischen Aufwand bedeutet. Dafür ist die Pflegekostenversicherung im Schnitt auch etwas günstiger. Und wenn die Pflegekosten steigen, steigen auch die Auszahlungen.
Die Pflegerente erhält man als Versicherter dann, wenn ein Pflegegrad festgestellt wurde. Auch hier orientiert sich die Höhe der ausgezahlten Rente wieder am Pflegegrad. Und wie beim Pflegetagegeld ist der Vorteil, dass auch hier das Geld flexibel eingesetzt werden kann. Außerdem sind die Beiträge in der Pflegerentenversicherung fix. Die steigen also nicht mehr. Der Unterschied zum Pflegetagegeld ist, dass die Rente eine Kombination aus Sparvertrag und Pflegeabsicherung ist und man bei der Auflösung des Vertrags zumindest einen Teil seines Geldes wieder zurückbekommen kann. Der große Nachteil ist aber, die Beiträge sind dadurch auch deutlich höher. Ich habe mal bei einer Versicherung stichprobenartig geschaut. Wenn ihr jetzt 40 Jahre alt seid, ihr euch für eine Pflegerente von 1.000 Euro absichern wollt, bei dem höchsten Pflegegrad 5, dann müsstet ihr einen monatlichen Beitrag von 62 Euro zahlen. Im Jahr 744 Euro. Wenn ihr die gleiche Höhe über eine Pflegetagegeldversicherung absichern wollt, dann kann sich dieser Beitrag eventuell halbieren. Von der Pflegerente wird daher also eher abgeraten, sagt auch Maike Voss vom Bund der Versicherten.
Was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist eine Pflegerente zu versichern, weil das in der Regel kapitalbildende Verträge sind, bei denen ich eben eine feste Rente vereinbare oder auch mit einer Dynamik oder ohne, dass eben dann je nach erreichter Pflegestufe ich eben dann diese Rentenleistung bekomme. Da ist eine sehr starke Kapitalbildung mit drin und das sehen wir als nicht vorteilhaft, viel zu teuer. Da sind wir da eher fürs Pflegetagegeld.
Der vereinbarte Maximalbetrag, den ihr von der Pflegerentenversicherung bekommen könnt, setzt sich aus einem garantierten und einem erfolgsabhängigen Anteil zusammen. Diesen erfolgsabhängigen Anteil bekommt ihr letztlich aber nur, wenn die Versicherung auch gut wirtschaftet.
Dass ihr den Maximalbetrag ausgezahlt bekommt, ist aber auch unabhängig davon, wie die Versicherung wirtschaftet, gar nicht mal so wahrscheinlich. Bei allen drei Modellen der privaten Pflegezusatzversicherung, über die wir gesprochen haben, müsst ihr Gesundheitsfragen beantworten, bevor ihr den Vertrag mit dem Versicherer überhaupt abschließen könnt. Und der will alle möglichen Infos zu Vorerkrankungen oder zum Beispiel euren Beruf bekommen, um das Risiko abschätzen zu können. Im schlimmsten Fall kann es aber sein, dass er euch ablehnt und ihr die Versicherung gar nicht bekommt. Falls das so ist, gibt es noch eine staatlich geförderte Pflegezusatzversicherung, die sogenannte Pflegebar, benannt nach dem früheren Gesundheitsminister Daniel Bahr. Der Staat schießt damit jeden Monat 5 Euro zur privaten Pflegezusatzversicherung zu. Ihr müsst aber mindestens 10 Euro selbst einzahlen, um die Förderung zu erhalten. Und wie bei allen anderen Pflegeversicherungen ist die Auszahlung an den Pflegegrad geknüpft. Es gibt aber auch Mindestsummen, die bei bestimmten Pflegegraden ausgezahlt werden müssen. Zum Beispiel mindestens 600 Euro bei Pflegegrad 5.
Der große Vorteil bei der Pflegebar ist, dass es eben keine Gesundheitsüberprüfung gibt. Der Beitrag hängt nur von eurem Alter ab und von den Konditionen der Anbieter. Ihr könnt also gar nicht abgelehnt werden.
Weil tendenziell aber eher Menschen mit Vorerkrankungen in der Pflegebar sind, sind die Beiträge oft natürlich höher, weil die Wahrscheinlichkeit steigt, das Geld auch auszahlen zu müssen. Und auch die Leistungen selbst sind nicht so hoch, als dass sie die Pflegekosten im Alter deutlich senken könnten. Weshalb sich eine andere Versicherung, selbst ohne staatlichen Zuschuss, meistens mehr lohnt.
Aber die 5 Euro, die Sie dazu bekommen, ja? Die können Sie besser aus dem Fenster werfen. Also wenn man das so sieht, ja. Also im Grunde ist ja diese Pflegebar-Geschichte, wozu man auch einen 5-Euro-Zuschuss bekommt, ist ja im Grunde ein Tagegeld. Ja. Und da muss man sich einfach alternative Angebote einholen, die ohne Pflegebar funktionieren. Und die sind in der Regel preiswerter als ein Pflegebar-Tarif. Der Pflegebar-Tarif rechnet sich eigentlich nur, wenn jetzt schon absehbar ist, dass ich pflegebedürftig werde. Da wird ja keine Gesundheitsprüfung mehr gemacht. Also da kann man aber in den meisten Fällen eigentlich eher von abraten, als zu sagen, schließt sowas ab.
Sagt Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Fazit zur privaten Pflegeversicherung.
Ich glaube, man sollte grundsätzlich nicht vergessen, dass die Pflegeversicherung von vornherein nie dafür vorgesehen war, alle Pflegekosten zu decken. Es war schon immer nur eine Teilkostenabsicherung. Und sich da als junger Mensch frühzeitig Gedanken darüber zu machen, wie man die Pflege mal leisten kann im Alter und auch als Angehörige, ist eben mit Blick auf die demografische Entwicklung in Deutschland absolut notwendig. Wenn es jetzt auch nicht unbedingt das schönste Thema ist.
Also ja, eine Pflegezusatzversicherung ist absolut sinnvoll. Und da vor allem die Pflegetagegeldversicherung. Aber sie ist nicht die einzige Möglichkeit, für euch vorzusorgen. Das könnt ihr zum Beispiel auch über die Geldanlage am Kapitalmarkt machen.
Kommen wir jetzt zur gesetzlichen Unfallversicherung. Wir hatten ja zu Beginn gesagt, dass ihr die mal gedanklich ausklammern sollt. Und das, obwohl sie auch zu den verpflichtenden Sozialversicherungen in Deutschland zählt. Der Grund dafür? In diesem speziellen Fall werden die Beiträge nicht 50-50 zwischen euch und eurem Arbeitgeber aufgeteilt, sondern komplett von eurem Arbeitgeber getragen. Ihr zahlt also nichts für die gesetzliche Unfallversicherung.
Als Arbeitnehmer seid ihr also immer automatisch unfallversichert. Wenn ihr zum Beispiel einen Unfall auf dem direkten Weg zur Arbeit habt, euch auf dem Bau verletzt, euch in der Teeküche die Hand verbrüht oder über ein Kabel stolpert, fällt das alles in die Verantwortung der gesetzlichen Unfallversicherung.
Ich vermute mal, dass es viele nicht so genau wissen, dass sie über den Arbeitgeber zwangsweise versichert sind. Das ist also eine Pflichtversicherung auch, die gesetzliche Unfallversicherung. Was wahrscheinlich viele aber wissen, ist, dass es eine sogenannte Berufsgenossenschaft gibt. Die Berufsgenossenschaft ist, glaube ich, schon auch für viele Beschäftigte durchaus ein Begriff, weil die kümmern sich ja auch um so etwas wie Unfallverhütung. Da werden dann schon mal auch Betriebe besichtigt und die herumliegenden Kabel moniert, dass man die doch bitte mal irgendwie weniger unfallträchtig verlegt. Also das werden vielleicht viele wissen. Die gesetzliche Unfallversicherung ist also deswegen sehr, sehr wertvoll. Man muss aber eins wissen, sie deckt tatsächlich nur Unfälle, die eben wirklich während der Arbeit oder auf einem direkten Weg zur Arbeit oder von der Arbeit passiert sind. Und der direkte Weg kann schon alleine dadurch unterbrochen sein, dass ich auf dem Weg zur Arbeit noch morgens meine Brötchen hole. Schon ist das wieder privat veranlasst. Also deswegen ist das eine Ausschnittsdeckung, wo der ganze private Bereich eben nicht mit abgedeckt ist. Das würde dann durch eine private Unfallversicherung ausgeglichen werden.
Sagt Matthias Behnken, Professor für Versicherungswirtschaft an der FH Dortmund. In dem Fall würden die Behandlungskosten, wenn ihr euch zum Beispiel den Arm gebrochen habt, nicht von eurer gesetzlichen Krankenkasse, sondern von der Unfallkasse oder der Berufsgenossenschaft gezahlt werden. Deswegen könnt ihr auch nicht einfach zu eurem normalen Hausarzt gehen und euch dort krank schreiben lassen, sondern müsst zu einem sogenannten D-Arzt, einem Durchgangsarzt.
Kurioser Begriff.
Ja, das ist es wirklich. Aber das ist eben der Facharzt für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Ihr solltet also zwingend zu diesem D-Arzt gehen. Wenn euch etwas auf der Arbeit oder dem Weg dorthin passiert, müsst ihr eurem Arbeitgeber melden, dass ihr einen Unfall hattet. Und je mehr Details ihr habt, desto besser. Uhrzeit, Zeugen, genauer Ablauf und so weiter.
Aber ist das nicht ein bisschen viel Aufwand, wenn ich jetzt einfach nur mit dem Fahrrad stürze und eine leichte Schramme habe?
Ja, viele werden sich wahrscheinlich fragen, warum man das überhaupt machen soll und das vielleicht in der Praxis auch so handhaben, dass man einfach zum normalen Arzt geht. Warum also den ganzen Stress auf sich nehmen? Das Ganze hat einen ernsten und für euch ganz wichtigen Hintergrund. Manchmal sieht oder spürt man Verletzungen ja nicht auf den ersten Blick. Wenn jetzt aber hinter der Schramme eine viel größere Verletzung liegt, die euch vielleicht sogar für den Rest eures Lebens begleitet oder sogar zu einer Berufsunfähigkeit führt, dann hat das schwerwiegende Konsequenzen. Gesundheitlich sowieso, aber eben auch finanziell. Und für alles, was aus dieser Verletzung folgt, ist eben die gesetzliche Unfallversicherung verantwortlich. Wenn ihr wegen eines Unfalls auf der Arbeit oder auf dem Weg dorthin mehrere Wochen ausfallt, dann bekommt ihr zum Beispiel nach 6 Wochen das sogenannte Verletztengeld statt des Krankengeldes eurer gesetzlichen Krankenversicherung.
Aber kann mir das nicht völlig egal sein, wer mich letztendlich im Krankheitsfall bezahlt?
Nein, es sollte dir nicht egal sein. Weil das Verletztengeld aus der gesetzlichen Unfallversicherung mit 80% des Bruttoentgelts höher ist als das normale Krankengeld, das ja nur bei 70% liegt. Und auch darüber hinaus gibt es einige Benefits im Vergleich zur gesetzlichen Krankenversicherung, erklärt Michael Popp vom Sozialverband VDK.
Man weiß es eigentlich, wenn man schon mal einen Wegeunfall oder so hatte, das ist eigentlich einer der häufigsten Fälle, mit denen Menschen dann mit der Unfallversicherung in Kontakt kommen, dass die auch ganz gut zahlen. Also man bekommt dann zum Beispiel viel mehr Physio-Sachen, wenn man mit dem Fahrrad irgendwie stürzt auf dem Weg zur Arbeit und sich die Hand bricht, komplizierter Bruch. Ne? Normalerweise kriegt man dann 6 Mal Physio, aber wenn es ein Wegeunfall ist von der Berufsgenossenschaft, weil die ja das Interesse hat, dass man dann wieder arbeiten kann, bekommt man da halt fast unendlich viele Physio-Behandlungen. Also im medizinisch notwendigen Rahmen natürlich.
Wenn ihr wegen eines Unfalls vielleicht gar nicht mehr arbeiten könnt, bekommt ihr von der Unfallversicherung eine sogenannte Verletztenrente, die bis zu 2/3 eures Jahresgehalts betragen kann. Wenn ihr begrenzt arbeiten könnt, gibt es auch eine Teilrente. Die Verletztenrente könnt ihr sogar noch nach dem Erreichen des Rentenalters bekommen. Die kann allerdings unter Umständen auf die Altersrente angerechnet werden. Aber es ist trotzdem Geld, das euch entgangen wäre, wenn ihr den Arbeitsunfall einfach nicht gemeldet hättet.
Da ihr die Verletztenrente so lange bekommt, wie eure Erwerbsminderung vorliegt, heißt das, dass ihr verpflichtet seid, euch zu melden, wenn es euch besser geht. Umgekehrt gilt aber auch, wenn es euch schlechter geht, kann die Höhe der Rente auch nach oben angepasst werden.
Also wenn sich der Zustand verschlechtert, weil Sie müssen da auch viel an klassische Industriebetriebe denken und auch an sozusagen Einfluss von Chemikalien, also Schweiße, die dann sehr stark mit Metallstaub und so weiter konfrontiert sind. Und natürlich auch relativ viele Krebserkrankungen, die in solchen Berufen sehr häufig sind. Oder eben auch Dachdecker, ne? Also die Kniearthrose ist da so ein Klassiker, die sich immer weiter verschlimmert.
Wenn ihr euch auf der Arbeit verletzt oder auf dem Weg dorthin oder Krankheiten durch euren Beruf entstehen, solltet ihr das also nicht vergessen. Gerade weil das häufiger passiert, als man vielleicht denkt. 2023 gab es laut dem Sozialverband 800.000 Arbeitsunfälle, 168.000 gemeldete Wegeunfälle und 150.000 Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit.
Es gibt eine per Verordnung festgelegte Liste und die ist, sagen wir mal, sehr noch an den 70er, 80er Jahren ausgerichtet. Es gibt da nur sehr selten neue Berufskrankheiten, die anerkannt werden. Also es klingt jetzt ein bisschen witzig, der Fall, aber es gibt jetzt eine neue Berufskrankheit, die 2025 aufgenommen wurde. Das ist die Arthrose bei professionellen Fußballspielerinnen und Fußballspielern. Aber das wähle ich auch deswegen, weil man da schon sieht, wie hart da Berufskrankheit definiert ist. Weil da muss man dann mindestens 13 Jahre als professionelle Fußballspielerin oder Fußballspieler absolviert haben und davon mindestens 10 Jahre in einer der drei obersten Fußballligen bei Männern oder einer der beiden obersten Fußballligen bei Frauen. Also das ist A, ein Beispiel, wo sich viele was darunter vorstellen können, aber wo man auch sieht, das ist dann bei den anderen Berufskrankheiten eben genauso oft eingeschränkt, wo man dann sieht, wie hart die Voraussetzungen sind.
Sagt Michael Popp. Dass eine Berufskrankheit überhaupt anerkannt wird, ist also sehr schwer. In dem Fall hier geht es vor allem um physische Beschwerden. Aber gerade das Thema psychische Erkrankung fällt ja immer stärker ins Gewicht.
Die Psyche ist mittlerweile die häufigste Ursache für eine Erwerbsminderung. Im Jahr 2000 lag der Anteil noch bei knapp einem Viertel. 2020 waren es schon mehr als 40%.
Erst vor 2 Jahren hat das Bundessozialgericht das erste Mal eine psychische Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt. Bei einem Rettungssanitäter mit posttraumatischer Belastungsstörung. Und schon das wurde als kleiner Erfolg gefeiert und das, obwohl die Belastungsstörung immer noch nicht generell als Berufskrankheit anerkannt ist. Stattdessen muss jeder Einzelfall geprüft werden.
Michael Popp vom Sozialverband sieht das auch als Problem an. Aber es gibt zumindest etwas Bewegung in der Thematik.
Es gibt aber aktuell eben eine Vorprüfung, das macht das Ministerium, ob eben auch posttraumatische Belastungsstörungen, man denke eben an Rettungssanitäter, Zugführer, die häufig mit Suiziden konfrontiert sind, ob das als Berufskrankheit zukünftig akzeptiert werden soll.
Und ich glaube, den meisten ist einfach nicht bewusst, dass Verletzungen oder Krankheiten, die auf der Arbeit entstehen, anders abgesichert sind als im Alltag. Mein Mitbewohner Max zum Beispiel hatte letztes Jahr auch einen Autounfall auf dem Weg zur Arbeit.
Ich arbeite in Mainz, pendle mit dem Auto hin und her und auf dem Rückweg von Mainz nach Frankfurt bin ich auf der A66 verunfallt. Ja, ich hatte dann so ein Halswirbelsäulentrauma oder Schleudertrauma, Differenzierung war dann bis zum Ende nicht so ganz möglich, aber genau, so klassischerweise, was man nach so einem Autounfall so hat. Ich war dann am nächsten Tag beim Hausarzt, hat mich dann eine Woche krankgeschrieben. Danach hatte ich mit meiner Chefin telefoniert und die hatte mich fast schon gebeten, das als Wegeunfall zu melden, weil eben die Versorgung deutlich besser ist. Ich habe schon bemerkt, dass die Versorgung, wenn es dann daran geht, an andere Krankenhäuser verlegt zu werden oder besondere Behandlung in Anspruch zu nehmen, dort schon ganz andere Gesetzmäßigkeiten herrschen. Nach 3 Wochen bin ich nochmal hin, nachdem ich das erste Mal behandelt wurde, weil ich noch Schmerzen hatte oder die Schmerzen wiedergekehrt sind. Ich habe dann daraufhin am gleichen Tag nochmal einen Termin in einer verpartnerten Praxis für ein MRT bekommen. Wäre natürlich als gesetzlich Versicherter ganz normal Behandelter nicht möglich gewesen. Da wartet man ja teilweise Wochen, Monate darauf.
Ja, also die gesetzliche Unfallversicherung, die hat man nicht wirklich immer auf dem Schirm. Aber sie kann im Zweifel eben sehr wichtig werden und sogar bessere Leistungen haben als jetzt die gesetzliche Krankenversicherung. Deswegen auf jeden Fall daran denken. Die gesetzliche Unfallversicherung deckt den beruflichen Kontext ab. Darüber hinaus gibt es natürlich euer Privatleben, also alles, was ihr in eurer Freizeit macht. Und für die gibt es die private Unfallversicherung.
Wenn ihr außerhalb der Arbeit einen Unfall habt, zahlt die Unfallversicherung euch in der Regel einmalig einen festen Geldbetrag aus. Dieses Geld könnt ihr dann dafür nutzen, euer Haus oder eure Wohnung behindertengerecht umzubauen.
Die Unfallversicherung zahlt aber jetzt nicht bei jedem Unfall. Wenn ihr euch zum Beispiel euren Knöchel leicht verstaucht beim Fußball, zahlt sie nichts. Voraussetzung für die Auszahlung ist in der Regel, dass eure körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit durch den Unfall dauerhaft beeinträchtigt ist. Also eine Invalidität vorliegt. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass ihr euer ganzes Leben lang eingeschränkt sein müsst, aber die Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit, die muss zumindest länger als 3 Jahre bestehen. Und Besserung darf erstmal nicht in Sicht sein.
Und dann kommt auch noch die Definition eines Unfalls dazu. Laut dem Versicherungsvertragsgesetz liegt ein Unfall dann vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. Das können also Autounfälle sein oder wenn ihr im Garten von der Leiter stürzt. Ob der Versicherungsfall wirklich eingetreten ist, darüber gibt es oft Streit, erklärt Jurist Oliver Brandt von der Uni Mannheim.
Bei der Unfallversicherung ist es, glaube ich, Enttäuschung über das Produkt, was zu Streitfällen führt, weil die Leute sich einen größeren Leistungsumfang vorgestellt haben und weil die Versicherer oft den Versicherungsfall ablehnen. Der ist sehr kompliziert definiert und da drin stecken so viele Dinge, ja, dass wenn Alkohol dabei eine Rolle gespielt hat beim Unfall und so weiter, habe ich keine Deckung. Wenn bestimmte Erkrankungen eine Rolle gespielt haben dabei, habe ich keine Deckung. Das ist ein Flickenteppich von Löchern gewissermaßen, der da ausgebreitet wird. Auch bei Sportverletzungen gibt es Streitfälle wegen der Definition des Versicherungsfalles. Und deswegen, glaube ich, ist das eine Sparte, die die Leute als schwierig empfinden.
Was die Unfallversicherung auszahlt, hängt von 2 Dingen ab. Einmal von der Summe, die vertraglich vereinbart wurde und andererseits von der Schwere der Beeinträchtigung, also dem Grad der Invalidität. Das ist so ein bisschen wie bei den Pflegegraden. Das wird in der Unfallversicherung anhand einer sogenannten Gliedertaxe berechnet. Das ist eine Tabelle der Versicherungen anhand, ja das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber anhand der Wert der einzelnen Körperteile berechnet wird.
Oliver Brandt hat das im Gespräch mit uns auch als unappetitlich bezeichnet. Da ist was dran. Ein Beispiel. Wenn du deinen Arm verlierst, liegt die Gliedertaxe je nach Versicherung zum Beispiel bei 70%. Das heißt, dass du dann 70% der vereinbarten maximalen Versicherungssumme ausgezahlt bekommst. Der Geschmackssinn wiegt dagegen nicht so schwer. Da bekommt man nur 5% der Versicherungssumme. Wenn ihr bei einem Unfall beide Arme verliert, bekommt ihr jetzt aber nicht 2x70%, sondern nur die volle Versicherungssumme von 100%.
Das geht nur, wenn eine sogenannte Progression vereinbart wurde. Das heißt, dass sich die Leistungen zum Beispiel verdoppeln oder verdreifachen, je nach Invaliditätsgrad.
Wie hoch die Versicherungssumme sein sollte, dafür nennt die Verbraucherzentrale eine Faustformel, die sich nach Alter und Einkommen richtet. Mit 30 Jahren sollte man das 6-fache des Bruttojahreseinkommens absichern. Mit 40 Jahren das 5-fache. Mit 50 das 4-fache. Wenn ihr also 40.000 Euro im Jahr verdient und 30 Jahre alt seid, dann sollte eure Versicherungssumme bei 240.000 Euro liegen.
Es gibt zwar diese Einmalsummen, darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Leistungen, die die Versicherung je nach Tarif zahlen kann. Dazu gehört zum Beispiel eine monatliche Unfallrente, die zum Beispiel dann gezahlt wird, wenn der Invaliditätsgrad bei mindestens 50% liegt. Gerade deshalb und weil sie sehr teuer ist, wird sie eher selten empfohlen. Wie bei jeder anderen Versicherung könnt ihr auch 1000 andere Bausteine dazu versichern, also ob es jetzt so eine Todesfallleistung ist oder ja, andere Geschichten wie eine monatliche Rente, aber diese Einmalzahlung ist quasi die Basisleistung.
Okay, jetzt haben wir über viele verschiedene Facetten der Unfallversicherung geredet, aber lohnt sie sich denn jetzt? Dazu gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Aber hier vielleicht mal ein paar Punkte, die eher gegen sie sprechen.
Grundsätzlich zahlt die Unfallversicherung nur bei einem Unfall, der eine dauerhafte Invalidität zur Folge hat. 91% der schweren Behinderungen in Deutschland werden aber nicht durch einen Unfall, sondern durch Krankheiten ausgelöst. Nur 1% der Behinderungen gehen laut den Zahlen des Statistischen Bundesamtes überhaupt auf Unfälle oder eine Berufskrankheit zurück.
Also wenn ich Pianist bin oder so, ist eine Unfallversicherung unheimlich sinnvoll für mich, weil ich meine Hände nicht mehr benutzen oder nur eine Hand nicht mehr benutzen kann, bringt mich das in beruflich größte Schwierigkeiten. Wobei man sich dann fragen kann, ob ich nicht auch schon wieder in die BU-Versicherung sozusagen, ob ich damit nicht auch gut aufgehoben bin. Sie merken, es dreht sich immer wieder im Kreis. Die Notwendigkeit dieses Produkts ist ein bisschen zweifelhaft. Die Leute versprechen sich davon dann sozusagen die Füllung letzter Lücken in ihrem Versicherungsportfolio und müssen oft feststellen, es gibt dann doch nichts, weil kein hinreichender Invaliditätsgrad erreicht ist,
sagt Oliver Brandt. Wer riskante Hobbys hat, könnte von einer privaten Unfallversicherung also profitieren. Dann kann es aber natürlich sein, dass die Versicherung einen ablehnt oder sehr hohe Beiträge verlangt. Ansonsten kann sie als Ergänzung zu anderen Versicherungen dienen, um mit der Einmalzahlung zum Beispiel das Haus behindertengerecht umzubauen. Und für einige kann sie vielleicht die einzige Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung sein, die wir in Folge 4 genauer besprechen.
Sehr viel wichtiger in diesem Bereich ist eigentlich, für das tägliche Einkommen zu sorgen. Das heißt, über eine Berufsunfähigkeit, die natürlich eine andere Stoßrichtung hat, ganz klar, als eine Unfallversicherung. Aber da sollte man eigentlich andere Prioritäten setzen als eine Unfallversicherung. Da sollte man eher im Berufsunfähigkeitsbereich schauen, wie bin ich da versichert. Und wenn dann noch hinten Geld übrig bleibt, dann kann man sich ja immer noch eine private Unfallversicherung auch entsprechend überlegen. Man muss ganz klar sagen, die private Unfallversicherung, die tritt ja auch wirklich nur dann ein, wenn ein Unfall passiert ist. Für nichts anderes.
Über die Unfallversicherung haben wir während der Recherche auch ein bisschen diskutiert. Also in der Prioritätenliste steht sie laut der meisten Experten, mit denen wir gesprochen haben, nicht ganz oben. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung deckt da einfach viel mehr ab, zumal sie auch bei Krankheiten zahlt. Und das ist eben der häufigste Grund für eine Invalidität in Deutschland. Also zum Beispiel Erkrankungen der Psyche, Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei all dem wird eine Unfallversicherung nicht zahlen. Das war eine ganz schön vollbepackte erste Folge, das wissen wir. Es ging uns aber darum, euch einen guten Einblick in das System der Sozialversicherungen in Deutschland zu geben und die Frage zu klären, ob sich Zusatzversicherungen wie die private Unfall- oder die private Pflegeversicherung für euch lohnen. Wie ist das bei euch? Habt ihr schon einmal über die gesetzliche Unfallversicherung oder eine private Pflegeversicherung nachgedacht? Und wie steht ihr grundsätzlich zu dem Thema Absicherung?
Schickt uns eure Anregungen doch gerne an unsere E-Mail-Adresse goldundasche@ard.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. In der nächsten Folge geht es dann mit dem zweiten Teil der Sozialversicherung weiter. Mit der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung. Wie funktionieren diese Systeme? Warum gibt es überhaupt zwei? Und worauf sollte man achten, wenn man sie wechselt? Bis dahin, macht's gut.
Und falls euch der Sprung in die Geschichte zu Bismarck bei uns gefallen hat, haben wir eine Empfehlung für euch. Alles Geschichte, der History Podcast. Da geht's um historische Ereignisse, die die Welt erschüttert haben, wie die chinesische Kulturrevolution oder die Mondlandung. Aber auch um bahnbrechende Erfindungen, wie die Geschichte von Kanalisation und Toiletten. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Gold und Asche, Projekt Versicherung, ist eine Produktion der ARD-Finanzredaktion. Im Team für die Recherche und für euch am Mikrofon Antonia Mannweiler und Till Büker. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Distribution Michelle Goddemeier. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth.